You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it.
I could see your lips move.
And the truth shall set you free!
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, der ersten Folge 2019 und der ersten Folge der neuen Staffel.
Ja, ich freue mich auf die neue Staffel und auch auf das Gespräch zumindest. Auch wenn der Film selbst nicht so erfreuenswert war.
Also ich bin auch mit sehr viel Elan reingestartet eigentlich. Dann kommt das Ding. Mowgli, The Legend of the Jungle von 2018. Nicht verwechseln mit The Jungle Book von 2016, dem Disney Remake. Das ist ein Film von Warner Brothers, der exklusiv bei Netflix distribuiert wurde. Wir dürfen nicht mit alten Traditionen brechen, nur weil wir eine neue Staffel machen. Hey, was trinkst du denn Schönes?
Ich habe wirklich einen Cappuccino jetzt geholt. Ich bin ja viel unterwegs gewesen heute Morgen und schon seit paar Stündchen wach, deswegen konnte ich mir dann im Café wirklich einen Cappuccino bestellen.
Manche Sachen ändern sich nie, ne? Irgendwie erst. Du bist irgendwie immer Stunden vorher wach, obwohl bei dir ja dann erst 10 ist, aber
ja.
Naja. Ich trinke einen wunderbaren, naturigen Wein, einen Veltliner, also auch aus Österreich, von Matthias Warnung, unfiltriert, ungeschönt. Das ist die perfekte Überleitung zu diesem Film, weil dieser Film ist auch so gar nicht geschönt. Der ist richtig kacke, um mal das Kind beim Namen zu nennen, von Anfang an.
Ja, einfach ein...
Müssen wir erklären, worum es geht? Oder hat jeder Mensch auf der Welt schon mal Jungle Book geguckt? Also den Disney-Klassiker.
Ja, ich denke, das hat jeder schon mal gesehen. Dabei muss aber gesagt werden, dass sie versucht haben, zumindest bei diesem Film, sich mehr auf den Roman von Rudyard Kipling oder auf die Geschichten von Rudyard Kipling zu berufen, weil die auch etwas gewaltsamer sind als eben die Disney-Verfilmung aus welches Jahr, aus welchem Jahr kommt eigentlich der Zeichentrickfilm?
1967.
67. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich es eben gut finde, dass Disney diese Geschichten nicht an sich reißen konnte, dass das praktisch frei verfügbar ist. Da kann jeder mitmachen, was er möchte, weil die Geschichten eben so alt sind und weil sie nicht das alleinige Recht darauf haben.
Also theoretisch gesehen hast du total recht. Wenn man sagt, wir demokratisieren das und solange jemand eine gute Idee hat und einfach auch dann wieder eine Adaption von so einem Stoff macht, dann ist das gut. Nur wir haben hier Mowgli. Ist das diesem Film gelungen?
Ich glaube, wir können konsequent Nein sagen. Da ist alles falsch gelaufen, was schief laufen konnte. Und es beginnt eigentlich bei Warner Brother. Man fragt sich eigentlich, wessen Konzept das gewesen ist, wer überhaupt den Impetus gegeben hat, dass es diesen Film gibt. Weil so wie es aussieht, wurde das in irgendeinem Labor hergestellt. Man stellt sich so roboterhaft so ein Boardroom-Meeting vor, wo dann praktisch die Automaten dann gesprochen haben und gesagt haben so, womit können wir Geld machen, so schnell wie möglich und so effektiv wie möglich. Dabei ist es eigentlich ziemlich witzig, dass das Ding, es muss eigentlich als Flop qualifiziert werden, obwohl wir keine Verfügung haben auf die Zuschauerzahlen.
Ich finde es extrem ironisch, wenn wir diesen bekannten Ausspruch nehmen, wer zu spät kommt, dem bestraft die Geschichte. Das machen wir hier andersrum. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Boxoffice. Weil, wenn 2 Jahre davor ein Film rauskommt, The Jungle Book von Disney, der fast 1 Milliarde eingespielt hat weltweit. 1 Milliarde. Ich kann es gar nicht stark genug aussprechen. Und dann kommst du 2 Jahre später. Puh. Vor allem, wenn dann noch Disney ja gesagt hat, sie möchten daraus so ein richtig großes Franchise jetzt machen mit noch ein paar Sequels. Das heißt, du gehst total so ins Fahrwasser rein, aber zu spät. Einfach zu spät. Und dann vielleicht zu sagen, ja, wir gehen zu den Leuten, die mit ihren Zahlen nie um sich werfen. Das war vielleicht auch ein bisschen diese letzte Rettung für Warner, zu sagen, wir lassen uns nicht komplett abwatschen am Boxoffice, sondern wir geben das diesem shady Unternehmen, was aber auf der ganzen Welt Filme oder Serien halt vertreibt und haben dann die ganze Kacke von unseren Schuh weggebracht und mussten uns nicht bloßstellen. Es ist bitter gelaufen für die, aber ich frage mich auch, was ist das für ein Zufall, weißt du? Den gleichen Stoff nach über 50 Jahren.
Also auf jeden Fall ist das ein Manöver gewesen, Gesicht zu wahren, denke ich. Also du hast schon ganz richtig gesagt, die Scheiße vom Schuh praktisch entfernen. Die andere Sache, was ich herauslesen konnte, war, dass dieser Film eigentlich im gleichen Jahr rauskommen sollte. Also 2016. Und sie haben dann gesehen, dass die Disney-Verfilmung rauskommt und sich dieses Debakel sich angeschaut und haben dann praktisch verschoben. Der Film wurde 2015 gedreht und kam dann erst drei Jahre später raus. Das heißt schon etwas.
Ich habe diese Geschichte habe ich auch gelesen, aber mit einer weiteren Konnotation, dass sie gesagt haben, sie wollen sich mehr Zeit nehmen für Special Effects und für das Motion Capturing. Lass uns bitte über das Motion Capturing reden. Weil dieser Film, das ist ja, das scheint zum ersten so ein totaler USP zu sein. Wir haben Andy Serkis, der Motion Capturing Godfather so gefühlt, der hier außerdem auch Baloo, den Bären, Motion Captured.
Ja.
Das soll ja da geile, heiße Scheiß sein. Und das wurde ja auch immer herausgestellt. Nur, wie ist dein Eindruck von dem Motion Capturing in diesem Film?
Richtig schlecht. Es bleibt für mich wirklich ein Geheimnis, wie das passieren konnte, dass sie drei Jahre hatten und dass das Motion Capturing einfach so scheiße aussieht. Man muss ja sagen, Serkis hat wirklich das Gesicht dafür, er kann damit gut umgehen. Ich weiß nicht, ob man das Schauspiel nennen kann noch, aber er macht es gut. Das hat man bei Gollum gesehen, das hat man auch bei King Kong, also Peter Jacksons King Kong, nicht dem, den wir letztes Jahr gesprochen haben. Und dann auch bei Planet of the Apes. Er spielt ja auch den großen...
Den Hauptaffen.
Genau, Hauptaffen. Das macht er schon gut, aber dabei sieht Baloo eigentlich aus wie King Kong. Also das ist ein Bär, der aussieht wie ein Gorilla eigentlich. Also es ist nicht mal das Motion Capturing, Motion Capturing ist schon schlecht, aber die Animation selbst, diese Tiere sehen nicht aus, die sind eigentlich unheimlich.
Wenn du so Face-Swapping machst zwischen Katze und Hund, weißt du, es gibt ja manchmal... so sah das ein bisschen irgendwie aus. So verdrehte Welt. Und es ist auch einfach ungewollt lächerlich, wenn du dann auf einmal Wölfe hast oder Panther hast, die dann eben wie Menschen reden, die gleiche Mimik haben wie Menschen. Das funktioniert einfach nicht. Die sehen so dumm aus, einfach diese Tiere an vielen Momenten. Und gerade die Wölfe, die sind so blöd glotzend ganz, ganz oft aus. Davor habe ich mir endlich mal Isle of Dogs mir anzugucken, von Wes Anderson, der neue Film.
Mm.
Der ja auch ein Animationsfilm ist, ein komplett anderer Animationsfilm, auch eine andere Animationsherangehensweise. Aber da hast du halt Hunde, die ganze Zeit sprechen. Und weil aber dann vielleicht so es nicht auf Biegen und Brechen versucht wurde, dass diese ganzen Ebenen der Animation rauszunehmen, sondern es ganz bewusst eben auch eine Stop-Motion-Animation ist, es mit Figuren gearbeitet wurde, das war höchst sympathisch gewesen. Und klar, wenn der Anspruch irgendwie seit den letzten Jahren irgendwie ist, Animation Real-Footage-mäßig aussehen zu lassen, jetzt hier Lion King ist ja genau das gleiche Spiel wieder, ne? Da bleibt immer irgendwas auf der Strecke, wenn du dann auch Tiere, nicht als Entitäten begreifst mit einer eigenen Körper- oder Gesichtssprache, sondern auf einmal Andy Serkis hinter so einem Baloo steckt und dann halt sein Andy Serkis-Ding abzieht. Und dann sagst du komplett richtig, diese ganzen Tiere, die sehen auch alle so, wenn du mal wirklich in die Augen guckst, auch die Proportionen stimmen einfach in vielen Punkten überhaupt nicht. Warum? Wie ist das möglich? Wenn das der USP sein soll von diesem ganzen Film, weil inhaltlich gesehen, das Ding ist sowas von ratzenlangweilig, Alter.
Also, ja, ich meine vor allem dadurch, dass diese Tiere irgendwie, ja, auf Englisch heißt es Uncanny Valley, zumindest im Video, also im Computerspielenbereich ist das so ein Begriff dafür, dass Menschen, wenn dann praktisch so Videos im Computerspiel passieren, dass das dann so unnatürlich aussieht, aber dann, dass das so zwischen Natürlichkeit und Unnatürlichkeit wankt und da ist dann so eine Spanne dazwischen, das wirkt dann unheimlich oder uncanny.
Wir haben das in der Uni mal so gelernt, dass es darf eigentlich auch nicht hundertprozentig exakt animiert sein. Menschen dürfen nicht hundertprozentig genauso animiert werden wie halt echter Film, weil das ist dieses Erschreckende, was uns Menschen dann eine Schauder über den Rücken liefern lässt und nicht positiv. Das möchten wir eigentlich nicht sehen. Das Problem ist die Produktionsstrategie und die externe Strategie zur Vermarktung. Ich glaube, das hat sich total gebissen. Und wenn du dann eben hast, dass du einfach immer zu spät kommst, immer Pech hast irgendwie, immer kommt jemand anderes vor dir und dann kommst du raus 2018, der Film ist schon an sich überholt. Also ja. Inhalt und Form, beides ist überholt und schon nicht mehr up to date. Blockbuster-Millionengrab einfach. Das bezeichnet, wenn man dann bei Box Office Mojo reingeht, $0. Das finde ich irgendwie bezeichnend. Ein schönes Sinnbild eigentlich.
Mega frustrierend finde ist, dass die Zahlen von Netflix nicht zur Verfügung gestellt werden. Ich meine, ich denke, wir verstehen schon, weswegen die das machen. Aber es ist so dermaßen undemokratisch und es erschafft dann praktisch so ein schwarzes Loch, aus dem man keine Informationen gewinnen kann, aus der dann praktisch dieses Gespräch dann einfach, es ist dann spekulativ, es muss spekulativ bleiben für uns, was da hinter den Kulissen bei denen abgeht. Ich glaube, du hast schon mal anklingen lassen, dass du das Modell von Netflix generell nicht für
überlebensfähig.
Ja, überlebensfähig hältst. Da ist keine Nachhaltigkeit auch.
Also du meinst Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit, ja.
Für Netflix ist die Turbo- und raubtierkapitalistische Umsetzung eigentlich in der Film- oder wie auch immer gearteten Medienbranche. Du hast gerade richtig gesagt, wir spekulieren jetzt. Und das sind jetzt unsere spekulativen Eindrücke. Das ist ja auch nichts anderes gewesen bei jedem Bankencrash, weißt du? Wenn der Bankinhaber, wenn der Typ, der Geld in der Bank gelegt hat, nicht mehr Vertrauen hat in die Bank, gibt es einen Bankrun, alle rennen zur Bank und wollen ihre Einlagen schützen. Dadurch wird die Bank gesprengt, weil sie hat nicht genug Einlagen. Ich glaube, das Gleiche haben wir hier. Wenn Netflix seine marktwirtschaftlichen Zahlen veröffentlichen müsste, dann würde man sich, glaube ich, zweimal überlegen, ob man jetzt noch ein Konto aufmacht bei denen. Weil du weißt nie, wie lange dieser ganze Zirkus noch betrieben werden kann, weil die sind so tief im Minus. Das ganze Verschuldungsdenken, dieses ja Streben nach dem immer neuen Stern, das muss zusammenbrechen. Und ich glaube, deshalb sind sie Leute, die keine Zahlen veröffentlichen wollen, weil entweder müssen sie Bücher fälschen, um uns Zahlen zu zeigen, oder sie lassen es einfach komplett und machen das dann so shady und machen dann aus sich so ein kapitalistisches Monstrum, was aber in zwei Richtungen geht. Entweder weil es so übermächtig und reich ist oder weil es eigentlich wieder ein Potemkinsches Dorf ist, mit einer schönen Fassade nach außen hin und hinten drin, krümeln die jeden Euro irgendwie zusammen und machen richtig tiefe, tiefe Schulden. Vielleicht ein komischer Sprung. Weil es auch eine Netflix-Doku ist, über dieses Fire Festival, ne? Ja. Das ist auch wieder so, also, witzigerweise hat Netflix da irgendwie sich selber auch ein bisschen porträtiert, finde ich. Also,
wollen wir wirklich den Film jetzt kurz mal besprechen, eine Zusammenfassung geben zumindest? Das geht relativ schnell, denke ich. Da ist ein Junge, der ist im Wald verwaist, seine Eltern sind von dem großen Tiger Shere Khan aufgegessen worden und der Junge wird von Wölfen großgezogen. Das stiftet natürlich Probleme, weil eben der Junge nicht aussieht wie seine Brüder im Wolfsrudel.
Im Gesicht vielleicht schon, ne? Das kann man nicht. Nein, genau. Ja, es geht auch um Identität. Was bestimmt eigentlich meine Zugehörigkeit zu ganz gewissen Gruppen? Was bin ich eigentlich? Die befragen.
Ja, es ist ein klassisches Coming of Age eigentlich. Und
obwohl der Typ ist, wie alt ist der? 10, 12?
Ja, irgendwie so, ja, sowas um den Dreh.
Wir haben Motion Capturing angesprochen. Wir haben diese visuelle Umsetzung angesprochen. Lass uns mal wirklich auch jetzt über die Figuren reden. Wer ist Baloo? Wer ist K? Lass uns mal darüber reden.
Ja, also wir haben hier Baloo, der beliebte singende Bär aus der Disney-Verfilmung, hier als griesgrämiger Lehrer des Wolfsrudels umgesetzt. Von Andy Serkis auch gespielt, wie gesagt. Dann haben wir den Führer dieses Wolfsrudels von... Wer macht das nochmal? Hier, Christian Bale.
Christian Bale, genau.
Ja, genau. Dann haben wir Shere Khan, das ist der große Bösewicht des Films, die Schattenseite des Dschungels praktisch, von Benedict Cumberbatch gesprochen. Und dann haben wir praktisch die Seele des Dschungels in K verkörpert, die große Schlange. Also kein Schwanz weiß, was das für eine Schlange sein soll. Irgendwie grün wie ein Mamba, aber mit den...
Und vor allem riesig groß, Alter. Das ist ja überdimensionalst.
Ja, einfach. Also irgendwie haben die ganz viele Schlangen zu so eine...
Vielleicht ist das auch das Urmonster gewesen von Great Wall. Weißt du, so dieses...
Nein, auf jeden Fall von Kate Blanchett gesprochen.
Zu der du ja eine ganz besondere Beziehung hast als Sprecherstimme, habe ich jetzt mitbekommen.
Ja, genau. Ich habe ja diese Woche, kurz bevor ich diesen Film geschaut habe, habe ich mir Voyage of Time für ein Seminar angeschaut. Das ist Docudrama von Terrence Malick, wo es um die Entstehung der Welt, nee, um die Entstehung des Universums geht eigentlich.
Könnte auch sagen, das ist das Doku-Spin-Off aus Tree of Life, weil das da so eine tolle Idee gewesen ist, hat sich danach Malick gedacht, jetzt mache ich daraus einen... Wie lange Film? 2 Stunden?
Anderthalb Stunden.
Es ist ein Doku-Kurzfilm für Malick. Wow.
Irgendwann kommt dann der Director's Cut mit 5 Stunden raus.
Genau.
Auf jeden Fall, Kate Blanchett spricht in den gleichen Tönen in Voyage of Time, wie sie es auch in Mowgli Legend of the Jungle tut. Vielleicht war das auch der Impetus für Malick, dass er sie auserwählt hat, um das zu sprechen, weil er sie in dieser Rolle so toll fand. Aber sie wispert so, wie sagt man das auf Deutsch, so dieses...
Flüstert.
Sie flüstert durchgängig. Also das ist so für sie so, Ernsthaftigkeit bedeutet flüstern für Kate Blanchett anscheinend.
Ja. Das ist ja dann auch ganz schön, wenn man das so austauschen kann. Vielleicht wäre es ganz witzig, mal so eine Dub-Version zu haben, wo du Kate Blanchett's K in Voyage of Time reinpackst und andersrum. Die Wortfetzen sind fast austauschbar. Es wird halt wieder sowas sein wie What is the jungle? Eternity. Your identity. Die ganze Scheiße, die Malik... Okay, die gleiche Scheiße, die Malik irgendwie immer macht.
Ja, vor allem, das ist eben auch das Problem mit den Dialogfetzen aus Mowgli.
Mowgli heißt der Film.
Ja, genau.
Nicht Jungle Book. Das ist totale Konfusion, welcher Film welcher ist, so in der Art. Es ist halt für Leute Disney. Dann kommt halt dieses Ding da irgendwie rein. Heißt halt noch so ähnlich. Und die haben auch den Namen, haben die auch irgendwie 3-4 Mal geändert irgendwie, ne, im Laufe der Zeit. Das ist so ein Flickenteppich eigentlich, dieser Film. Das ist unnormal.
Viel zu viele Hände im Topf gehabt einfach.
Ist das so eine Blockbuster-Problematik? Weil darüber reden wir irgendwie dauernd bei unseren Blockbustern, dass irgendwie es 7 Autoren gibt, so Fußballmannschaften immer, so Football, American Football Team. Da irgendwie Stoffe betreuen. Das ist ja, warum? Also ist das wirklich so der Blockbuster von heute, dass da irgendwie so Hundertschaften bei der Konzeption dahinter sitzen und nicht mehr ein Mastermind, der danach eine zündende Idee hat? Was war denn hier der Elevator-Pitch gewesen, frage ich mich ehrlich gesagt auch. Wir machen Mowgli in Dunkel oder was?
Das ist doch das Problem, dass es keinen Elevator-Pitch gab. Es musste niemand davon überzeugt werden, sondern es haben sich Leute mit der Überzeugung hingesetzt, dass sie im Komitee praktisch einen Film erschaffen können. Das ist einfach ein Frankenstein. Das gilt für diesen Film, das gilt für The Great Wall, das gilt also für die ganzen Marvel-Sachen. Da steckt keine Vision dahinter, sondern das ist so auf geringstem Niveau wird da praktisch von, wie du gesagt hast, von der Hundertschaft im Komitee dann praktisch entschieden, wir machen eine Umfrage und schauen so, was die Leute ins Kino bringt. Mir fällt kein Blockbuster aus den letzten 2, 3, 5 Jahren ein, der wirklich aus einer Hand kommt.
Ich glaube, der Blockbuster, den wir am besten fand, das war auf jeden Fall Kong, Skull Island. Ne?
Ja.
Hat man auch gemerkt, was ist das für eine Strategie, was ist die Masche dahinter? Aber es war trotzdem, dass das Core-Team, das musstest du nicht mit einem Charterflug durch die Gegend fliegen. So kam es einem wenigstens nicht vor. Also, das ist,
da brauchst du so einen Oceanliner oder sowas.
Ja, genau.
Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie so eine falsche Nostalgie aufbauen. Für mich ist sowas wie Pirates of the Caribbean. Das ist ja durch die Decke gegangen. Das war ein richtiger Blockbuster. Aber das war zumindest der erste Film. Da war eine Vision dahinter. Und man kann sich vorstellen, dass es wirklich einen Elevator-Pitch dafür gab, dass sich jemand hingestellt hat und gesagt hat, wir machen jetzt Errol Flynn gespielt von Keith Richards. Das war so der Elevator-Pitch. Und es funktioniert. Es hat funktioniert.
Beim ersten, auf jeden Fall.
Mir fehlt das zurzeit oder ich sehe das nirgendwo. Vielleicht bin ich da zu absolutistisch, was das angeht.
Was meinst du damit? Mit absolutistisch. Sonnenkönig Maxim.
Dass ich eben sage, dass es keinen Blockbuster mit Vision mehr gibt.
Wollen wir uns das vielleicht als eigene Hausaufgabe aufschreiben, dass wir den nächsten Blockbuster, den wir besprechen, also in genau einem Monat, dass das ein Blockbuster ist, wo wir wirklich sagen können, das ist ein toller, guter Film. Wir haben eher Negativbeispiele bisher immer gehabt. Das liegt vielleicht daran, dass wir ideologisch vielleicht auch ein bisschen selber elfenbeinturmig unterwegs sind. Vielleicht auch einen Film machen, der ein guter Blockbuster ist. Auch darauf achten, dass es dann vielleicht einen Typen gegeben hat, der alle Stränge in der Hand gehalten hat. Und deshalb ist das ein guter Film geworden.
So. Wir machen es uns wirklich nie einfach mit der Auswahl dieser Filme, ne?
Gerne auch für den Zuhörern. Wenn ihr einen Blockbuster habt, wo ihr sagt, boah, das hat mich so weggeflasht aufgrund einer konsistenten Grundidee, die durch 2 Stunden Film trägt, dann immer her damit, weil wir brauchen das einfach mal. So. Weil sonst sind wir so ein bisschen wie eben 2 Typen, die da renitent immer rumsitzen, irgendwie die Indie-Darlings in den Himmel loben und die Blockbuster irgendwie immer unterbuttern, obwohl ich selber extrem gerne Blockbuster gucke, aber dann meistens, vielleicht deshalb auch Goldenes Zeitalter, eher Sachen, die vor 2000 entstanden sind.
Ja.
Das muss ja auch nicht sein. Dafür sind wir aber noch deutlich zu jung, dass wir ja irgendwie schon so eine altbackene Meinung haben in vielen Punkten.
Die Blockbuster, die wir jetzt preisen könnten, wie du gesagt hast, von vor 2000 oder von vor 2010, meinetwegen, da ist eine gewisse Kanonisierung passiert. Da ist auch ziemlich viel Scheiße rausgekommen in der Zeit. Man denke nur an David Lynch's Dune.
Oder Waterworld. Das ist eigentlich mal, das wäre sogar ein Special wert, so. Beschissene Blockbuster vor 2000, ey, das ist. Aber die haben trotzdem irgendwas. Vielleicht wegen der zeitlichen Distanz, vielleicht wegen der komischen Kostüme. Irgendwie, weißt du, also, es ist also einfach so Sachen drin, die dann, die wenigstens sympathisch sind. Weißt genau. du, das sind immer Slot-Machines für Geld gewesen, immer schon. Nur, wo ist diese sympathische kleine Konnotation hin für mich? Die fehlt. Das war's, ne, jetzt so, wir haben so gar nicht über den Film geredet diesmal so eigentlich, ne?
Nee, überhaupt nicht. Low stakes. Es ist,
wir haben extrem viel über System geredet. Und deshalb haben wir passenderweise der nächste Film, den wir besprechen, passt da auch wieder ganz gut rein. Weil wir besprechen Roma von Alfonso Cuarón. Tusch.
Netflix.
Wow. Wie kamen wir eigentlich darauf, zwei Netflix-Filme hintereinander zu besprechen? Gerade wir beiden. Weißt du, so.
Ja. Aber diesmal ist das wirklich von Anfang bis Ende ein Netflix-Film. Das ist was anderes jetzt. Und auch von einem Autoren und von einem Regisseur. Und ich freue mich darauf.
Ich glaube, ich bin jetzt total gebrandmarkt. Ich könnte niemals bei Netflix arbeiten. Ich glaube, die würden nie, weil ich einfach so eine harte Meinung habe. Aber ich glaube, du bist du, nein, weiß ich nicht.
ich will ja, wir sind ja auch Drehbuchautoren.
Einen Exclusive Deal kriegen wir, glaube ich, nicht.
Aber müssen wir halt bei Sky anklopfen.
Ja, mein Gott. Dann nächstes Mal Indie Darling, Roma von Cuarón. Ich freue mich. Bis dann.
Ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.